Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Heute gehen wir unserem Fahrrad gewissermaßen mal ein bisschen fremd. Wir wollen sprechen über Alternativsportarten, warum es eben auch andere Disziplinen neben dem Radfahren gibt, die auch Radfahrern weiterhelfen und schneller auf dem Rad machen können. Und dazu sitzen heute neben mir Ihre Gutglück im Studio mein Kollege Moritz.
Hallo miteinander.
Und wir haben uns natürlich Fachkunde hier ins Studio geholt von IQ Athletic aus Frankfurt, die Sportwissenschaftlerin Hanna Hofstetter. Hi Hanna.
Hallo, vielen Dank.
Hanna, schön, dass du da bist und du bist auch selber Triathletin, wenn ich es richtig weiß.
Ja, genau. Also ich definiere mich da nicht immer so genau. Ich sage immer, ich bin gern Ausdauersportlerin oder ich bin Ausdauersportlerin, aber unter anderem auch Triathlon, genau. Mhm.
Und du betreust eben Sportler aus verschiedenen Disziplinen, Läufer, Radfahrer, Schwimmer, auch Fußballer, wenn ich es richtig weiß, fit zu werden, genau. Das heißt, du kannst uns hoffentlich so den einen oder anderen Tipp geben, wenn wir jetzt doch mal eine andere Sportart ausprobieren wollen oder jetzt auch im Winter wieder damit anfangen. Ja, wie findet man da das richtige Maß? Welche Sportarten sind da überhaupt sinnvoll? Darum soll es heute gehen.
Ja, genau. Das hoffe ich doch. Ich betreue da verschiedene Sportarten. Also, wie du schon gesagt hast, viel Triathleten und Radfahrer, auch Läufer, aber ich würde sagen primär Triathleten und Radfahrer und wie du selber schon gesagt hast, ein paar Fußballer noch leistungsdiagnostisch, genau. Mhm.
Dann würde ich vielleicht mal so ganz am Anfang damit einsteigen und fragen, warum braucht es denn überhaupt als Radfahrer eine Alternativsportart? Warum kann ich nicht einfach nur Radfahren, um auf dem Rad fitter zu werden?
Ja, Radfahren ist natürlich eine relativ eintönige Sportart. Radfahren ist relativ eindimensional, was jetzt die Belastung von Muskeln, Bändern, Sehnen und so weiter angeht. Das ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise oder in einem gewissen Rahmen völlig in Ordnung und kein Problem. Aber insgesamt schreit der Körper ja nach Abwechslung und von daher ist es schon sinnvoll, immer mal andere Reize zu setzen, um eben den genannten Strukturen Abwechslung zu bieten, weil auf Reize erfolgen Anpassungen und ich meine, wir alle kennen mal den schmerzenden Rücken oder irgendwelche Verhärtungen, Verspannungen, schmerzende Strukturen beim Radfahren. Und da kann man einfach ganz gut gegensteuern, wenn man sich auch mal alternativ bewegt, Gelenke in die andere Richtung bewegt als, das relativ stumpfe Radfahren, das relativ eintönige Kurbeln, genau.
Das heißt dann im Umkehrschluss aber auch, ich werde tatsächlich nicht nur vom Fahrradfahren fit, sondern ich werde auch fitter, wenn ich andere Sachen mache.
Ja, auf jeden Fall. Man kann da ganz wunderbar verschiedene Sportarten kombinieren. Ich weiß natürlich, die Radfahrer, die fahren gerne vor allem Rad und davon will ich die auch überhaupt nicht abhalten. Natürlich dürfen die oder sollen sie auch hauptsächlich Rad fahren, das ist kein Problem. Aber gerade wenn man sich so die Sauerstoffaufnahme anschaut, hat man ja nicht nur die Möglichkeit, die Sauerstoffaufnahme durch das Radfahren irgendwie zu trainieren und da irgendwie einen Reiz zu setzen, sondern auch andere Sportarten setzen im Prinzip Sauerstoff um oder durch das Ausüben von anderen Sportarten setzen wir Sauerstoff um. Und das kann man durchaus gut auch ins reine Radtraining integrieren.
Für viele ist ja so im Winter die Zeit, wo Ausgleichssport betrieben wird. Also da wird dann mal laufen gegangen, da wird vielleicht auch mal geschwommen, da wird mal Skilanglauf betrieben, wenn das Wetter das eben in der Region zulässt. Macht es dann, also ich überlege, selbstkritisch bin ich da eigentlich, weil ich bin so der Typ, ich mache das im Winter, aber dann hört es auch im, ich sag jetzt mal, März wieder auf, spätestens damit. Müsste ich das nicht eigentlich ganzjährig machen und immer so ein bisschen beibehalten?
Ja, also es macht schon Sinn, beziehungsweise man muss sich dann so ein bisschen anschauen, was sind meine Ziele, auf welchem Leistungsniveau bin ich unterwegs. Klar, wenn wir jetzt den Hochleistungssport oder Hochleistungsathleten anschauen, der Mehrtagestouren, was weiß ich, für Etappenrennen und ich weiß nicht, was im Sommer fährt, der ist natürlich im Sommer hauptsächlich auf dem Rad unterwegs und das passt auch und das ist auch völlig in Ordnung. Wenn man aber noch so ein bisschen den Gesundheitsaspekt mit betrachten möchte, was ja durchaus bei Breitensportlern oder auch bei ambitionierten Breitensportlern nicht vernachlässigt werden sollte, dann ergibt es schon auch Sinn, im Sommer vielleicht wenigstens einmal die Woche irgendeine Alternativsportart auszuüben und sich dann nicht nur auf den Winter zu beschränken. Also anteilig kann man das natürlich so ein bisschen variieren, dass man jetzt im Winter einfach auch Trainingsumfänge so ein bisschen wetterunabhängiger absolvieren kann. Und im Sommer bietet ja einfach das Wetter oft mehr Möglichkeit, draußen viele Radumfänge zu fahren und dadurch dann eben das Alternativtraining so ein bisschen in den Hintergrund rücken zu lassen. Und auch wenn man sich eine Saison anschaut, die ist ja oft auch so, dass man im Sommer die Highlights hat oder die A-Wettkämpfe und dann doch auch in der Topform sein sollte auf dem Rad und dann entsprechend auch ein paar mehr Radkilometer durchaus fahren kann.
Das heißt, wenn ich sage jetzt mal 4 bis 5 Mal die Woche Sport mache, dann kann das im Winter vielleicht 3 Mal der Alternativsport sein und im Sommer dann eben einmal?
Ja, genau. So von den Verhältnissen her würde ich das auch strukturieren, beziehungsweise im Winter, wenn man jetzt 5 Mal die Woche Rad fährt und sagt, okay, ich mache 2 Mal Alternativsport, ist das auch schon gut. Man kann es auch gern 3 Mal machen, Entschuldigung. Eben, das ist so ein bisschen abhängig auch davon, wo kommt der Sportler her oder die Sportlerin. Auch wenn wir uns die verschiedenen Alternativsportarten anschauen, wenn wir jetzt den reinen Radfahrer vor uns haben, der sagt, ich komme vom Radfahren, ich will nur Radfahren, ich fahre immer Rad, da müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil zum Beispiel Laufbelastungen, wie gehen wir da vor, wie können wir da einsteigen, um einfach auch Verletzungen vorzubeugen und so weiter. Da muss man sich dann einfach überlegen, wenn man Trainer ist, muss man sich überlegen, wen habe ich da vor mir, wo kommt der her? Wenn man selber Radsportler ist, muss man sich ehrlich hinterfragen, was kann ich, wo sind meine Grenzen, was können eben auch meine Gelenke, meine Sehnen, meine Muskeln ab? Da muss man dann individuell ein bisschen schauen, aber ja so grob im Winter die Hälfte bis vielleicht sogar 2/3 Alternativsport und im Winter dann so eine Einheit ist schon ganz passend.
Mhm. Wir gehen ja gleich verschiedene Sportarten durch und wollen da mal so wirklich durchdeklinieren, was sind die Benefits, wie steigt man da ein, wie vermeidet man, dass man sich verletzt. Vorab aber die Frage, müssen Ausgleichssportarten immer eine Form der Ausdauer, also eine Ausdauerkomponente enthalten oder kann das auch was völlig anderes
Motorsport
sein? Zum Beispiel, Motorsport oder... Nee, aber ich sag jetzt mal Krafttraining zum Beispiel. Haben wir auch mal einen Podcast gemacht mit deinem, mit deinem Kollegen Andreas.
Ja.
Muss Ausgleichssport immer Ausdauersport sein oder kann das auch eine Schnellkraft oder Kraftdisziplin sein?
Es kann auf jeden Fall auch eine andere Disziplin sein. Man muss natürlich auch da wieder vorsichtig sein und überlegen, wie sieht's aus mit Verletzungen? Wie vorsichtig muss ich da sein? Kraftsport, sagen wir immer, ist nicht unbedingt alternativ, sondern additiv ganz gut. Und das tatsächlich eigentlich auch übers ganze Jahr. Wie du schon gesagt hast, dazu gibt's ja auch schon eine Folge, glaube ich, zum Kraftsport zum Krafttraining im Radsport. Und entsprechend, man kann sehr gerne auch Sportarten machen, die jetzt nicht unbedingt mit Ausdauer zu tun haben. Also auch Geschichten wie Bouldern zum Beispiel, ist auch eine super Alternativsportart. Da haben wir auch die Kraftkomponente, Ganzkörpertraining haben wir mit drin. Das ist auf jeden Fall was man im Winter natürlich auch total gut umsetzen kann. Oder auch Spielsportarten, gehen wir später, glaube ich, auch nochmal drauf ein, ist an sich jetzt nicht unbedingt eine schlechte Alternative. Ist halt alles immer nur mit Vorsicht zu genießen. Wieder der Punkt, wo komme ich her, was kann ich da, wie verletzungsanfällig ist da und ist es vielleicht ein Kontaktsport, in dem ich mich, jetzt, wenn ich da unvorbereitet einfach mal reinstürze, mich in eine große Verletzungsgefahr begebe, das muss man dann natürlich so ein bisschen abwägen. Aber Schaden tut es auf keinen Fall, sowohl physiologisch, aber vor allem auch kognitiv. Ne? Also es ist ja irgendwie mal was anderes als der reine Ausdauersport, ist auch für den Kopf ganz gut eigentlich.
Das wollte ich gerade sagen. Ich finde auch so diese mentale Abwechslung. Also ich kenne es bei mir immer, wenn ich den ganzen Sommer nur Rad gefahren bin und dann mache ich irgendwie so im Oktober meine Saisonpause und will im November wieder anfangen. Oder auch wenn jemand im Januar anfangen will, wann auch immer, dann ist irgendwie schon dieses, oh, schon wieder nur Radfahren. Also ich finde es auch immer ganz cool, dann mal was anderes machen zu können und das Fahrrad so ein, ich nenne es jetzt mal, zu vernachlässigen, auch wenn man es natürlich nicht vernachlässigt, weil man ja idealerweise alles, was man irgendwie an Sport tut, in irgendeiner Form einem dann auch wieder auf dem Rad zugutekommt.
Ja, total. Also ich komme selber ja ganz ursprünglich auch aus dem Spielsport. Früher habe ich Handball gespielt und ich brauche das auch. Also ich persönlich brauche die Abwechslung da auch, ne, dass man mal wirklich was ganz anderes macht. Und ja, so ein bisschen dem Ausdauersport verfallen bin ich schon. Aber ja, im Winter, wie du schon sagst, irgendwie nicht nur dieses, was heißt stumpf? Stumpf hört sich immer so negativ an, aber dieses reine Radfahren, das ist einfach für den Kopf auch echt wohltuend und auch wirklich in der Saisonpause, ne, sich mal eine Off-Season wirklich rauszusuchen, zu sagen, okay, ich lasse jetzt mal 3-4 Wochen mein Rad stehen und dann freue ich mich auch wieder richtig drauf. Das ist schon für den Kopf nicht zu unterschätzen.
Also wo wir es jetzt schon mehrfach von den Kontaktsportarten und eben ja auch vom Fußball hatten, was du jetzt erzählt hast. Ich bin, glaube ich, gerade leider das Negativbeispiel dafür, was dann passieren kann, weil ich mir jetzt erst kürzlich das Außenband gerissen habe beim Fußballspielen. Da war die Saison eigentlich noch gar nicht so richtig zu Ende, die Fahrradsaison, aber sie war es dann plötzlich. Und das ist natürlich immer die Gefahr. Andererseits muss ich sagen, ich habe damit jetzt mal vor 1,5 Jahren ungefähr angefangen, jeden Freitag Fußball zu spielen. Und ich habe das als totale Bereicherung wahrgenommen. Ich habe das auch während der Saison gemacht und also auch den ganzen Sommer über. Das war halt einfach, Freitag war halt der Fußballtag. Hatte auch nie Probleme mit Verletzungen bis jetzt. Und ich fand es für den Kopf einfach total gut. Ich fand es für die Abwechslung, es sind halt andere Leute, mit denen man dann was macht. Es ist noch stärker, Fahrradfahren ist auch ein Mannschaftssport, aber es ist noch auf eine andere Art und Weise, als es jetzt im Profiradsport wahrscheinlich, da ist es noch viel stärker, natürlich dieser Mannschaftsgedanke ausgeprägt. Fand ich das beim Fußball jetzt halt einfach cool, dann auch eine Mannschaftssportart irgendwie mal zu machen. Und mir hat das sehr viel getaugt, aber Verletzungsrisiko ist halt da und jetzt hat es mich tatsächlich dann auch mal erwischt.
Ja. Ja, klar, das ist natürlich eine ganz andere Kooperation dann irgendwie auch. Also dieser Teamsport, Fußball oder Teamsport, Basketball, Handball, was auch immer man da so macht, das ist natürlich ein anderer Teamsport als der Ausdauersport. Ne? Also klar kann man den Ausdauersport auch zum Teamsport machen und in Trainingsgruppen ganz, ja, zum Teil Trainings auf einem ganz anderen Niveau umsetzen, als wenn man es alleine macht. Aber das ist ja nicht ganz so kooperativ wie beim Fußball oder bei eben so Spielsportarten.
Dann lasst uns doch mal die Sportarten durchgehen, die so typischerweise als Alternativsport, ich glaube, bei den meisten auch unserer Hörerinnen und Hörer so betrieben werden. Und ich würde sagen, aus reinem Egoismus fangen wir mit einem absoluten Favorite von mir an. Das Laufen. Ich habe jetzt kürzlich erst wieder angefangen und ich muss sagen, bevor ich vor fast 17 Jahren mittlerweile mit dem Rennradfahren angefangen habe, bin ich gelaufen viel. Daher kommt das wahrscheinlich, dass ich dieses Faible dafür habe. Das Laufen ist bei Radfahrern ja Engelchen und Teufelchen. Die einen finden es gut, die anderen verteufeln es total und hassen es. Ich war neulich überrascht, weil ich fange dann immer wirklich mit so einer 3-Kilometer-Runde irgendwie an und auch wirklich langsam, dass dann tatsächlich der Muskelkater diesmal komplett ausgeblieben ist. Also sonst hatte ich immer so ein bisschen nach der ersten Einheit und diesmal dachte ich so ein, zwei Tage später, sag mal, habe ich das nur geträumt, dass ich laufen war, oder habe ich das wirklich gemacht? Warum ist Laufen eine super Alternative oder ist es überhaupt eine super Alternative für Radfahrer?
Ja, Laufen ist natürlich, ich glaube, da geht's nicht nur dir so, da geht's ganz vielen Radfahrern so, dass Laufen im Winter schon, schon der Favorite ist als Alternativsportart, weil klar, da haben wir einfach auch rein vom kardiovaskulären System her den Reiz, diesen Ausdauerreiz, den Sauerstoffumsatz und so weiter. Es ist halt auch eine Ausdauersportart. Und entsprechend kann man da einfach auch gerade so Grundlage super trainieren. Es ist auch draußen. Viele Radfahrer sind ja einfach auch gerne draußen. Und da ist einfach dadurch, dass man zu Fuß nicht ganz so schnell unterwegs ist wie auf dem Rad, sind da die Temperaturen nicht ganz ein limitierender Faktor. Laufen kann man eigentlich bei jedem Wetter. Es machen nicht alle bei jedem Wetter, aber ja, insgesamt der Outdoor-Fan, Radfahrer ist einfach gerne draußen unterwegs, macht gern Ausdauersport und entsprechend ja, ist es relativ naheliegend, dass man dann auch gern laufen geht, beziehungsweise eben gerade auch vom physiologischen Aspekt her, weil man hat einfach auch die muskulär, die lange ausdauernde Belastung und jetzt keine kurzen, schnellkräftigen Reize. Also vorausgesetzt, man läuft wirklich entspannt, locker in der Grundlage. Und da sind wir im Prinzip auch wieder so ein bisschen bei der Problematik, weil Radfahrer haben normalerweise, die haben einen großen Motor. So, das heißt, Radfahrer können, wenn sie wollen, meistens recht lang und recht schnell laufen, merken es dann aber. Also so wie du es jetzt gemacht hast, war es natürlich super sinnvoll, dass du gesagt hast, ich laufe wirklich erstmal meine 3 Kilometer super entspannt. Und Mensch, das hat ja gar nichts weh hinterher. Wenn man aber von diesen, weiß ich nicht, jedes Wochenende 3 bis 5 Stunden Radfahren kommt und unter der Woche irgendwie auch noch etliche Male und mit Intensitäten und so weiter und so fort, dann neigt man halt auch dazu zu sagen, ah ja, dann kann ich ja jetzt auch mal schnell 2 Stunden laufen gehen oder 1,5. Und das ist dann natürlich einfach vom Impact her nochmal ein ganz anderer Reiz als auf dem Rad. Und das merkt man dann entsprechend auch länger und kann sich einfach auch leichter die Verletzungen zuziehen.
Was würdest du sagen, was ist so ein guter Einstieg ins Laufen? Also so wie Erik es jetzt gesagt hat, aber dann auch weiter, sagen wir mal so die ersten 2, 3 Wochen, bis man richtig im Training angekommen ist?
Da würde ich tatsächlich auf 2 bis 3 Laufeinheiten setzen, jeweils von ja 20 Minuten bis zu 1/2 Stunde, wirklich auch im Grundlagentempo. Da kann man sich selbst ein bisschen kontrollieren, indem man versucht, nur nasal zu atmen. Das heißt, solange ich nasal atmen kann, laufe ich wirklich in einem guten Grundlagentempo, da bin ich entspannt unterwegs. Also das kann man einfach als Selbstkontrolle ganz gut machen. Und dann würde ich eben auch zuerst die Häufigkeit steigern. Also ich würde immer empfehlen, ja, wenn man, je nachdem, was für Trainingsumfänge man gewohnt ist, dann vielleicht eher noch ein 3. bzw. 4. Mal Laufen dazu zu nehmen, bevor man dann sagt, ich gehe 1 Stunde laufen oder ich gehe womöglich 1,5 Stunden laufen. Also wie gesagt, so mit 2 bis 3 Mal pro Woche, 20 Minuten bis zu 1/2 Stunde als Einstieg, damit ist man erstmal ganz gut bedient. Ja, ausklammern kann man natürlich die Sportler, die irgendwie aus dem Laufsport vorher kommen und ja, da einfach einen anderen Impact gewöhnt sind. Die können natürlich mit ein bisschen höheren Umfängen anfangen, aber für den reinen Radsportler würde ich das so als Maß ansetzen.
Und wie würdest du dann sagen, auf welchem Niveau ist man dann so die Hauptzeit, auf welchem Trainingsniveau, welche Stundenzahl, sage ich mal, und auch welche Topografie? Weil ich hatte den Eindruck, als ich das mal einen Winter gemacht habe, da habe ich angefangen mit so flachen Einheiten, war auch zum Einstieg und so weiter gut. Ich hatte aber das Gefühl, irgendwann, als ich dann auch so weit war, dass ich so, jetzt kann ich schon vernünftig trainieren, vernünftige Umfänge irgendwie. Ich muss mich jetzt nicht mehr dran gewöhnen. Dann hatte ich den Eindruck, von diesen flachen Läufen hatte ich irgendwie gar keinen Trainingseffekt. Und als ich dann aber angefangen habe, so ein bisschen bergig zu laufen, mit Höhenmetern und so, da hatte ich auf einmal das Gefühl, ah geil, mega, also echt irgendwie so Impact und macht auch direkt wieder ein bisschen mehr Spaß. Also wozu würdest du da raten?
Klar, das ist dann auch irgendwann die Abwechslung, ne? Einfach immer nur flach laufen, entspannt und so weiter, wird natürlich nach einer Zeit eintönig und man merkt auch keinen Reiz mehr, das ist völlig richtig. Aber dann eben ruhig auch mal hügelig laufen, beziehungsweise dann auch mal Intervalle einbauen, ist auf jeden Fall eine Option. Genau, das würde ich dann schon auch raten, eben wenn man so nach 3 bis 4 Wochen so ein bisschen sich an die Laufumfänge gewöhnt hat, dass man dann zum Beispiel, das kann man im Prinzip ähnlich strukturieren wie ein Radtraining, ne? Dass man sagt, okay, wenn ich jetzt 3 Läufe pro Woche mache, dann mache ich einen Grundlagenlauf, bleibe ich bei meinem ganz flachen Lauf, einfach entspanntes vor mich hintraben, dann mache ich einen vielleicht ein bisschen hügeligeren Lauf und einmal auch Laufintervalle. Ne, das ist auch auf jeden Fall vorteilhaft fürs darauf folgen oder irgendwann wahrscheinlich wieder folgende Radtraining, wenn man so ein paar Intensitäten auch mit reinnimmt. Und bei dem hügeligen Lauf dann eben gerne auch, wenn möglich, in der Umgebung, wo ich auch irgendwie mal in so kleine Gebirge oder so gehen, also ob es jetzt hier bei uns in der Nähe zum Beispiel Frankfurt der Taunus ist oder wo auch immer man so in Deutschland oder wo auch immer wohnt, dann eben gerne auch mal die Höhenmeter mit reinnehmen. Das ist auch muskulär dann nochmal ein guter Reiz, ne? Muskulatur und auch Stabilisation. Man hat da ja einfach viel mehr auch Rumpfmuskulatur mit drin, Fußgelenksstabilisation, Beinachse und all die Punkte, die deckt man da einfach dann gut ab.
Das heißt, so ein klassisches, was man im Winter vielleicht macht auf der Rolle, 4x4 Minuten HIIT-Training, was man oberhalb seiner Laktatschwelle oder FTP fährt, das könnte dann auch mal eben sein, ich gehe raus und laufe 4x4 Minuten ja über meiner Laufschwelle, wie auch immer man die dann wahrscheinlich definiert, zumindest in einem sehr intensiven Bereich.
Ganz genau, genau. Also ich meine, da gibt's im Prinzip ja auch analog zum Radfahren die Laktatschwelle. Genau, das kann man dann auch draußen machen. Da kann man das tatsächlich auch wieder kombinieren mit profiliertem Gelände, sprich Bergintervalle machen oder Bergintervalle laufen. Und genau, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit des Trainings, ja.
Wenn ich mich jetzt beim Laufen versuche zu pacen, kann man sich da am Puls orientieren, weil ich habe festgestellt, dass mein Puls beim Laufen immer 10, 15 Schläge bei derselben gefühlten Anstrengung wie beim Radfahren höher ist. Ist das normal oder wie kann man sich nach Puls beim Laufen so ein bisschen zügeln, um vielleicht auch die richtigen Trainingsbereiche zu treffen?
Ja, also wenn man nach Puls geht, da bist du eigentlich auf genau dem richtigen Weg. Da ist die Faustformel so 10 Schläge höher pro Trainingsbereich, also okay, beim Laufen im Vergleich zum Radfahren. Ansonsten kann man da auch einfach so ein bisschen auf sein Körpergefühl vertrauen und nach der API-Skala arbeiten, ne? Also dass man sagt, ich habe eine Skala von 1 bis 10, 10 ist super anstrengend und 1 ist super entspannt, quasi regenerativ. Dann kann man sich ja quasi die ganzen Anstrengungsgrade den einzelnen Trainingsbereichen zuordnen, ne? Also 1 bis 2 ist dann Kompensationsbereich, GA1 ist dann 3 bis 4 und so weiter quasi hochstufen und dann eben überlegen, was möchte ich mit meinem Reiz bewirken und in welchem Trainingsbereich, in welchem Anstrengungsbereich sollte ich mich da aufhalten. Genau.
Gibt es eine Mindestdauer für eine sinnvolle Laufeinheit? Also sollte ich mindestens 20 Minuten laufen oder kann ich auch 10 Minuten laufen und habe schon einen Ausdauerreiz gesetzt?
Naja, eine gewisse Dauer ist schon nötig, aber man kann sich da ja rantasten. Also wenn man einfach Probleme hat zu laufen, oder was heißt Probleme, aber wenn einem das Laufen schwerfällt am Anfang, kann man auch so Geschichten machen wie 10 Minuten laufen, 5 Minuten spazieren und nochmal 10 Minuten laufen. Also so wie Laufanfänger, so fange ich mit Laufanfängern auch an. Also es kann, auch wenn das für manche Ausdauersportler vielleicht ein bisschen abwegig klingt, aber es kann nicht jeder Mensch 30 Minuten am Stück einfach joggen gehen. Also manche sind halt dafür nicht fit genug und das ist ja auch völlig okay, aber da können alle hinkommen. Und das kriegt man eben gut hin, wenn man die Intervalle eben nicht nur dann im Spitzenbereich und Entwicklungsbereich und Schwelle und ich weiß nicht was macht, sondern wenn man einfach auch wirklich dieses Laufen in Intervallform übt. Also sagt, okay, ich laufe jetzt 10 Minuten Grundlage, dann eben wie gesagt spazieren und dann nochmal laufen. Das Ganze kann man natürlich auch 3x machen, also 3x10 Minuten entspannt laufen, immer mit 5 Minuten Gehpause und da wird man dann ganz schnell auch Fortschritte sehen, dass die 30 Minuten gar nicht so weit weg sind.
Und die 30 wären dann so schon das Ziel, dass man wirklich von einem Ausdauertraining brechen kann, dass, wenn ich in der Lage bin, 30 Minuten wirklich durchzujoggen.
Ja, 30 Minuten sind schon so ein Maß, der schon sinnvoll ist, um dann auch wirklich einen Reiz zu setzen, um dann wirklich auch zu sagen, okay, ich habe da jetzt eine Trainingseinheit absolviert, die auch physiologisch was mit mir macht, in der ich eine Menge Sauerstoff umgesetzt habe. Genau.
Weil das finde ich nämlich persönlich beim Laufen immer total, ist ein totaler Benefit, diese Zeiteffizienz, weil 30 Minuten, wenn ich jetzt, keine Ahnung, das Wetter ist schlecht oder es ist abends dunkel und ich habe keinen Bock auf Rolle, weil ich Rollenfahren nicht mag, so 30 Minuten laufen kann ich auch mal in der Mittagspause oder vielleicht sogar morgens vor der Arbeit, oder ich brauche ja nicht mal viel Equipment. Wenn man jetzt zum Beispiel über Weihnachten, bin ich dann viel in der Heimat in Berlin und komme dann eben nicht dazu, 2 Stunden Rad zu fahren und will aber auch nicht 5 Tage gar nichts machen. Da sind halt die Laufschuhe, die passen immer irgendwie in den Koffer, und ja, laufen kann man, du hast es gesagt, bei jedem Wetter, und ich würde sogar fast behaupten, kann man fast überall.
Auf jeden Fall, auf der Welt. Ja.
Also logistisch immer ein Riesen-Benefit.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und man ist auch so ein bisschen tageszeitenunabhängig. Klar, mittlerweile haben irgendwie wir alle die Smart-Trainer und Rollen zu Hause. Aber eben, wenn wir gerade von Alternativtraining sprechen, andere Outdoor-Aktivitäten, jetzt eben Skitouren oder Skifahren, was auch immer, kommen wir später noch zu, die sind natürlich so ein bisschen kompliziert. Auch irgendwann ist es dunkel, dann braucht man beleuchtete Gegenden und so. Und klar, natürlich wollen wir am liebsten auch irgendwo laufen, wo ein bisschen Licht ist. Aber trotzdem kann man das ja eigentlich auch zu jeder Tageszeit. Dann nimmt man sich eine Stirnlampe mit oder schaut halt, wo in der Nähe irgendwie beleuchtete Strecken sind. Genau, und wie du schon sagst, ist einfach total simpel vom Equipment her. Wobei auch da Laufschuhe ist auch so ein Thema oft bei Radfahrern. Das ist jetzt so sehr Klischee, aber ich sag mal so, ein vernünftiges Paar Laufschuhe würde ich da schon empfehlen, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, okay, ich kaufe, also man muss sich jetzt nicht ständig, man braucht keine 5 Paar Laufschuhe zu Hause als Radfahrer, aber zu sagen, okay, ein vernünftiges Paar Laufschuhe, was jetzt nicht vielleicht auch schon irgendwie 10 Jahre im Schuhschrank gelegen hat und eigentlich total ausgelatscht ist, ja, da mal rein zu investieren, macht auf jeden Fall Sinn, auch für die Verletzungsprävention. Also ich sag mal so, die Knie danken, wenn die Schuhe passen, zum Fuß passen und zur Belastung passen.
Was muss man da deiner Erfahrung nach so rechnen für ein vernünftiges Paar Schuhe? Sind das 150 Euro mehr, weniger?
Ja, auch die Laufschuhindustrie hat ordentlich angezogen, was die Preise angeht. Ich sag mal so, vor 3 Jahren oder so hätte ich vielleicht noch gesagt, auch für 100 Euro kriegt man ein gutes Paar Laufschuhe. Für 100 Euro kriegt man ein gutes Paar aus dem Vorjahr. Wenn man jetzt in einen Laufladen geht und sich einmal vernünftig beraten lässt, muss man mittlerweile schon so zwischen 120 und 170 Euro mitbringen. Genau, aber wie gesagt, dass, wenn man einmal sein Modell kennt, kann man ja auch schauen, ob man immer die jahresaktuelle Farbe haben muss oder ob man vielleicht auch irgendwo ein Vorjahresmodell aus dem Ausverkauf bestellen kann, und die sind ja nicht, also die werden ja nicht schlecht.
Dann habe ich jetzt mal eine total günstige Alternativsportart für den Winter, nämlich das Schwimmen. Da brauche ich doch eigentlich nur noch eine Badebuchse, oder?
So.
Und den Eintritt natürlich, aber
oder eine Gegenstromanlage zu Hause.
Gut, die wird dann wahrscheinlich
wieder teuer.
Das ist
nicht mehr günstig.
Aber das Schwimmen ist doch wahrscheinlich auch sehr, sehr gut. Würde ich jetzt mal sagen, dass der Einstieg wahrscheinlich ähnlich ist wie beim Laufen, also mit kontinuierlichem Steigern, nicht direkt irgendwie eine Stunde schwimmen, und weil man meint, die Ausdauer ist da, sondern auch kontinuierlich steigern. Und das müsste doch eigentlich sehr, sehr gut sein, auch für eben die ganze Rumpfmuskulatur, Rücken und sowas, was wir Fahrradfahrer ja auch eigentlich absolut brauchen, aber ungerne spezifisch trainieren.
Ja, definitiv. Da gehe ich total mit. Das ist eine super Alternativsportart. Das sind auch muskuläre Reize, wie du schon gesagt hast, die der Radfahrer oft gar nicht gewöhnt ist. Und für die der Körper aber sehr dankbar ist. Und wie du schon sagst, auch das ist ja eigentlich tageszeitenunabhängig. Mittlerweile haben viele Schwimmbäder lange auf oder irgendwelche Fitnessstudios mit Schwimmbädern. Man braucht nur eine Badehose und ab geht's. Von daher, ja, auf jeden Fall, Schwimmen ist super. Was man da beachten sollte, ist, ja, wenn der Trainingsreiz selber, also das Gleiche gilt im Prinzip auch beim Laufen, zu Beginn noch nicht so lang ist. Ne? Wenn man dann, weiß ich nicht, 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten schwimmt oder läuft, dass man die Einheit vernünftig vor- und nachbereitet. Weil auch hier haben wir die Gefahr von Überlastungen. Wenn wir zu viel wollen am Anfang, haben wir ganz schnell irgendwelche Schulterprobleme, irgendwelche Verspannungen. Aber denen können wir ganz gut vorbeugen, indem wir eine Schwimmeinheit gut vorbereiten, sprich vorher einmal mit dem Theraband irgendwie so ein bisschen, ja, einfach ein Warm-up-Programm für die Schultern, für den Rücken durchführen und dann geht's ab ins Wasser und die Muskeln freuen sich definitiv.
Mhm. Wie ist das, wenn ich schwimme, habe ich immer so das Gefühl, wenn ich Brust schwimme, das ist ja auch eine Technikfrage, wenn ich Brust schwimme, dann habe ich kein Problem mit dem Ertrinken. Ich habe aber ein Problem mit meinem Nacken nach einer Zeit lang. Ich habe aber auch kein Problem mit zu krasser, also irgendwie zu hoher Intensität und aus dem Atem, aus der Puste sein oder so. Wenn ich kraule, habe ich das Gefühl, muss ich mich mega auf diese Bewegung konzentrieren, kriege die meistens auch nicht richtig hin. Und es ist irgendwie super intensiv auf einmal. Also ist das vielleicht der Pferdefuß vom Schwimmen? Man muss es halt wirklich vernünftig können, rein von dem technischen Bewegungsablauf?
Definitiv. Also Schwimmen an sich ist eine super technische Sportart, gerade das Kraulen, was natürlich für den Nacken nicht so belastend ist wie das Brustschwimmen, was du selbst gerade schon erwähnt hast. Gerade Kraulen ist eben super technisch. Da ist natürlich der Kraftreiz ist gar nicht so riesig, wenn man es technisch gut umsetzt. Und bei Radfahrern, dieses Ich bin aus der Puste, ist oft der Beinschlag. Der Beinschlag ist bei Radfahrern oft sehr dominant, einfach weil da viele Muskeln sind. So, und da haben wir das Problem, der Quadrizeps ist unser größter Muskel. Das heißt, das ist ein Muskel, der auch unglaublich viel Sauerstoff verbraucht. Somit, wenn wir einen sehr aktiven Beinschlag haben beim Schwimmen, kommen wir super schnell aus der Puste, weil wir einfach super viel Sauerstoff in die Beine pumpen. Durch den Beinschlag, klar, dadurch haben wir eine bessere Wasserlage, aber werden nicht furchtbar schnell. Das heißt, du musst irgendwie dazu noch furchtbar viel mit den Armen rudern, um vorwärts zu kommen. Deshalb ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch am Anfang mit Pullboy zu schwimmen, also mit so einem Styropor-Ding. Das gibt's auch in den Schwimmbädern auszuleihen. Also da muss man auch keinen eigenen sich jetzt anschaffen. Die sind auch nicht furchtbar teuer, aber wenn man da dann irgendwie mittlerweile nicht mehr den Pullboy hat, sondern den Pullkick, das ist dann quasi die moderne Form des Pullboys, dann zahlt man dafür schon irgendwie seine 30 bis 50 Euro. Und wenn man die nicht unbedingt ausgeben möchte, dann kann man auch die Pullboys nehmen, die es im Schwimmbad gibt. Wie gesagt, gibt's überall, muss man einfach mal den Bademeister fragen. Und wenn man die nutzt, dann liegt man deutlich ruhiger im Wasser und kann sich auf den Armzug konzentrieren und so vielleicht in der Technik auch Fortschritte machen und hat einfach diese sauerstoffschluckenden Beinmuskeln so ein bisschen, kann die besser im Zaum halten.
Wenn das Schwimmen so die beim Radfahren vernachlässigte Rumpfmuskulatur stärkt, beim Radfahren ist ja auch oft das Problem Knochendichte, weil ich eben keine Stöße abfedern muss. Beim Schwimmen wird es ja auch nicht unbedingt verbessert. Müsste ich, wenn ich jetzt schwimme, auch noch mir idealerweise eine zweite Alternativsportart suchen, weil das sehe ich beim Schwimmen so, das ist ja auch eine sehr sanfte, gelenkschonende Sportart, was einerseits natürlich gut ist, auf der anderen Seite natürlich auch einen Haken hat, sage ich mal.
Definitiv, guter Punkt. Die Knochendichte und eben diese Adaptation an Stöße von außen hat man natürlich beim Schwimmen nicht. Wie du selber gesagt hast, ist eine sehr sanfte, gelenkschonende Sportart. Eben auch den Impact auf die Knochen haben wir da nicht, auf die Skelettmuskulatur und so weiter und so fort. Von daher jetzt das reine Schwimmen würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Ist besser als kein Alternativsport auf jeden Fall. Aber wenn man jetzt drei Alternativeinheiten pro Woche einbauen möchte, und davon ja vor allem viel schwimmen gehen möchte, dann würde ich empfehlen, vielleicht zweimal schwimmen, einmal laufen. Genau.
Dann ist man ja eigentlich schon fast für einen Triathlon bereit.
Ja. Ja, das ist richtig.
Ich überlege nämlich gerade, also ich vermute mal, dass uns auch Triathleten hören. Ist das dann, braucht dann der Triathlet eigentlich überhaupt Alternativsportart?
Beim Triathlet ist es vor allem der Kopf. Also okay. Ja, der Triathlet hat natürlich durch die drei Sportarten schon relativ viel Abwechslung im Training. Und das ist ja auch, was viele Triathleten mögen. Wenn wir jetzt den, sag mal, Stereotyp Langdistanz-Triathleten haben, dann kennt der super viel Training und kennt aber eben super viel Grundlagentraining und mutiert zu so einem richtigen Diesel mit halt zwar Muskulatur, aber eben dieser Ausdauermuskulatur. Und auch eben, ja, wie gesagt, mental ja relativ langem und eintönigem Training. Was eben für die Wettkämpfe super ist, aber um da einfach mal so ein bisschen die Muster aufzubrechen, würde ich dem Triathleten im Winter tatsächlich auch immer Alternativsport empfehlen. Und da ist tatsächlich eben dieses Bouldern, Klettern eine relativ beliebte Alternative. Klar, Krafttraining eben im Winter auf jeden Fall auch vermehrt einbauen. Das ist auf jeden Fall was ich empfehlen würde. Genau, aber da, genau, beim Triathleten würde ich tatsächlich eher so ein bisschen wieder auf die schnellkräftigeren Sportarten und eben die, ja, einfach Sportarten mit mehr Kraftbezug im Winter gehen. Weil da ist es vor allem auch oft eine Substanzfrage. Ich meine, das ist bei Radfahrern auch so, oder auch öfter so. Aber bei den Triathleten ist es ja mindestens genauso extrem, dass die einfach im Winter sich so ein bisschen Substanz aufbauen müssen, weil sie das im Sommer eh wieder verbrauchen durch die hohen Trainingsumfänge. Genau, von daher irgendwie Alternativsport, losgelöst von diesem reinen Ausdauersport, würde ich für Triathleten auf jeden Fall auch empfehlen.
Beim Schwimmen fällt mir noch ein Gedanke ein. Ich habe das vor 10 oder 12 Jahren, bin ich einmal die Woche schwimmen gegangen. Und da gab es, es war in der Stadt, wo ich studiert habe, da gab es ein Schwimmbad, wo man ab 21 Uhr, so gab es so eine Stunde Late-Night-Schwimmen, da hat man, glaube ich, nur 3 € Eintritt bezahlt. Weiß ich nicht, ob es das auch in anderen Städten, in anderen Schwimmbädern gibt, aber ist vielleicht so eine Idee, sich da, wenn man da Interesse dran hat, aber einem das vielleicht auf Dauer zu teuer wird, da jede Woche 10 € Eintritt zu bezahlen, kann man sich vielleicht mal schlau machen, ob es da solche Gelegenheiten gibt.
Ja, definitiv. Oder auch ebenso Mehrfachkarten und sowas. Also es gibt zum Teil auch in manchen Städten, also ich kenne das jetzt aus Frankfurt zum Beispiel, dass es eben so Guthabenkarten gibt, mit denen man, also einmal hat man Guthaben da drauf, kriegt, wenn man eine gewisse Summe drauf zahlt, noch einen Bonus mit drauf gezahlt und zusätzlich noch die Eintritte vergünstigt, dass man dann am Ende vielleicht bei noch 3 bis 4 € Eintritt ist für eine Schwimmeinheit. Und das ist ja auch dann vielleicht so eine gewisse Motivation, wenn man schon mal 3 oder 4 € oder vielleicht auch mal 5 oder 6 € Eintritt gezahlt hat, dann auch ein bisschen mehr, ein paar Bahnen mehr zu schwimmen, weil man hat ja Eintritt gezahlt.
Vom Schwimmen ist es ja auch nicht weit zum Rudern.
Ja.
Findet grundsätzlich beides auf dem Wasser statt, aber Rudern dann wahrscheinlich eher an so einem Ruderergometer. Moritz, ich meine, du hast dir vor 1 oder 2 Wintern so ein Teil zu Hause mal hingestellt, oder?
Ja, ich habe mir das tatsächlich gekauft, so ein Ruderergometer, und habe das eine Zeit lang auch gerne gemacht. Ich habe es dann, als die Radsaison wieder losging, eingestellt, weil ich fand, dass es doch sehr stark auf die Beine geht. Also es war eine starke Belastung von den Beinen und ein bisschen weniger. Also es ist natürlich Ganzkörper, aber ich hätte eher irgendwie was mir gewünscht, was hauptsächlich, sage ich mal, den Oberkörper belastet, weil ich hatte das Gefühl, ich war dann schnell, Übertraining ist ein großes Wort, aber ich war schnell irgendwie so in der Erschöpfung, muss ich sagen, was die Beine angeht.
Ja, dann scheinst du aber, glaube ich, vieles richtig gemacht zu haben, weil wir arbeiten ja auch mit Rudern, und tatsächlich ist Rudern auch technisch. Und viele denken ja eben, rudern, dann kriege ich solche Arme und so ein Wahnsinnskreuz und werde super muskulös im Oberkörper. Und natürlich, ne, Ruderer haben auch Muskeln im Oberkörper. Aber rein technisch sauber rudert man, wenn der Großteil aus den Beinen kommt. Von daher eigentlich cool, dass du die Erfahrung gemacht hast, weil eigentlich soll es ja auch so sein. Aber wie du selber schon gesagt hast, viele stellen sich das so vor und viele rudern halt auch genauso. Ne? Die nutzen diesen dynamischen Sitz überhaupt nicht, diesen Rollsitz, sondern die bleiben an einer Stelle und ja ziehen aus dem Rücken irgendwie dieses Seil vom Ruderergometer. Ja, sorry an alle Ruderer, ich kenne die genauen Begriffe nicht so genau, aber das ist dann einfach natürlich eine Belastung, die eigentlich gar nicht unbedingt gewollt ist beim Rudern. Und von daher, ja, an sich Rudern, super Alternativsport. Du bedienst eigentlich alle Muskulaturen. Ruderer haben auch eine wahnsinnig hohe Sauerstoffaufnahme, weil die einfach so viel Muskeln beteiligt haben an ihrer Bewegung. Und eben Thema Sauerstoffaufnahme ist ja auch für Radfahrer von großer Bedeutung. Mhm. Von daher, wenn man es richtig macht, super Alternativsport. Die Ruderer fahren tatsächlich auch viel Rad. Also ich glaube, ich tue mich jetzt ganz schwer mit Prozentangaben, aber kein unwesentlicher Teil ihres Trainings findet auch auf dem Rad statt. Die fliegen auch zum Teil nach Mallorca ins Trainingslager zum Radfahren. Mhm.
Gibt ja auch den einen oder anderen Radprofi, der oder die aus dem Rudern kommt. Mhm. Also Jason Osborne, gut, der hat jetzt seine Straßenkarriere kürzlich erst wieder beendet, aber damals erster Swift-Weltmeister, der hat ja auch wahnsinnige VO2 Max und Wattwerte. Und ich meine auch Kristen Faulkner bei den Frauen. Die ist, glaube ich, auch ehemalige Ruderin oder war es bis vor ein paar Jahren noch.
Aber ist das vielleicht dann, also ich habe es dann deswegen gelassen, weil ich irgendwie den Eindruck hatte oder nicht mehr so regelmäßig gemacht, weil ich zu lange Regenerationszeiten hatte, um nicht quasi zu viel zu machen. Also ist das sowas, was man sagt, okay, einmal die Woche rudern ist mega gut, aber jetzt wirklich so als Hauptalternativsportart im Winter dann vielleicht wieder zu viel oder kann man das so gar nicht sagen?
Auch das ist eine Trainingssache. Auch das ist im Prinzip wie beim Laufen wieder. Am Anfang ist eine Rudereinheit, wenn du die irgendwie intensiv durchführst oder wenn du sie überhaupt so durchführst, dass du so erschöpft bist, ist eine Rudereinheit völlig ausreichend. Und natürlich auch als Hauptalternativsport zu Beginn vielleicht ein bisschen too much, so vom Impact her. Aber auch das ist natürlich Trainingssache. Wenn du das sukzessive steigerst und dann vielleicht auch dein Training variierst, dann irgendwann auch merkst, okay, es gibt auch sowas wie einen Grundlagenbereich für mich im Rudern und es ist nicht alles gleich hochintensives Training, dann kann man damit natürlich auch spielen. Dann kannst du auch sagen, ich gehe zweimal die Woche aufs Ruderergometer, mach einmal was Intensiveres, mach einmal eine Grundlageneinheit. Genau, das ist dann schon auch eine Möglichkeit, aber auch das eben wohl dosiert und nicht direkt immer nur all out. Also ich weiß nicht, wie oft warst du da drauf oder bist du immer einmal die Woche gegangen und oder wie bist du das angegangen?
Ja, ich glaube, es war wahrscheinlich dann auch vielleicht zu viel oder zu lang. Also das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es auch daran lag.
Ja, auch da wieder die Umfänge vielleicht nicht gleich mit dem Radfahren vergleichen und denken, eine Stunde Grundlage ist ja nichts. Eine Stunde Grundlage rudern, wenn man normalerweise nicht auf dem Ruderergometer sitzt, das ist schon was. Also auch da eben so ein bisschen softer vielleicht einsteigen mit 10-Minuten Einheiten oder gegebenenfalls auch kombinieren mit irgendeinem Workout, was man zu Hause macht, dass man das quasi wie so ein Zirkeltraining macht, wovon eine Station eben auch 5 Minuten oder 10 Minuten rudern ist. Oder auch im Fitnessstudio kann man das ja quasi in so ein Zirkeltraining integrieren, dass man da eben einfach sukzessive den Einstieg findet.
Ich gebe der Sache nochmal eine Chance. Aber Stichwort Workout und Stichwort auch Oberkörper und Muskeln. Wie ist es denn? Es gibt ja so ganz viele Fitness-Apps, die einem den mega tollen Oberkörper versprechen, die mega stark definierten Muskeln und der super Sixpack. Da frage ich mich immer, ist sowas auch was, was man im Winter mal gezielt machen kann? Man lädt sich mal so eine App runter, die immer behaupten, innerhalb von 28 Tagen wirst du zum Mega-Adonis und da mal reinzuprügeln? Oder ist das sowieso völliger Quatsch?
Naja, ich sag mal so, es ist natürlich besser als nichts tun oder das ist auch besser als nur stumpf Rolle fahren, auf jeden Fall. Wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte ein Hypertrophie-Training oder ein Maximalkrafttraining durchführen, also ich möchte wirklich die großen, riesen Muskeln kriegen und zur Maschine werden, dann ist es mit diesen, ja, ich sag mal, Workouts zu Hause innerhalb von 20 oder 30 Tagen oder wie auch immer, ich sag mal so, relativ unrealistisch, wenn man nicht die Wahnsinnsveranlagungen hat. Also ja, Stabilitätstraining ist auf jeden Fall zu Hause möglich. Das ist gar kein Problem. Und auch in einem gewissen Rahmen eben, ja, Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht. Aber um da wirklich jetzt den Adonis-Körper zu kriegen, den du dir gerade vorgestellt hast, da würde ich dann schon empfehlen, vielleicht mal ein paar Gewichte mehr in die Hand zu nehmen und das, ja, dann, wenn man zu Hause nicht unbedingt die Möglichkeit hat, eher in einem Fitnessstudio durchzuführen.
Ja, das, diesen Adonis-Körper, den hatte ich mal meiner Frau versprochen vor vielen Jahren. Die wartet da heute noch drauf. Deswegen dachte ich, ich frage mal.
Ob das jetzt in den nächsten 30 Tagen umsetzbar ist.
Ja, genau.
Ja, oh je. Dann kommen wir mal zu dem Sport, der ja Moritz dann doch ein bisschen ausgenockt hat. Der Fußball, beziehungsweise ich würde es mal unter dem
so
Begriff
Kontakt.
Fußball, Hallensport, Ballsport, Mannschaftssport. Ich habe kürzlich mit meiner Frau im Urlaub eine Runde Tennis gespielt. Und ich fand das krass. Ich habe mich so, nachdem wir uns da 10 Minuten so ein bisschen, ich behaupte jetzt mal, wie echte Profis beim Platz gescheucht haben.
Mindestens.
Hab ich gepumpt wie nach 3x10 Minuten 30-30. Da habe ich so gedacht, Mensch, das müsste doch eigentlich ein voll gutes Hit-Workout sein, wenn ich Tennis spiele. Zum Beispiel. Oder beim Fußball ist es ja auch, das besteht ja aus vielen Sprints, stehenbleiben, Sprint, stehenbleiben.
Ja, wenn man das in einer gewissen Frequenz und Dauer macht, auf jeden Fall. Also wenn du jetzt 10 Minuten da hin und her rennst, ist es natürlich nicht das gleiche Workout wie vielleicht 3x10x30 Sekunden auf dem Rad, aber auf eine gewisse Art und Weise natürlich bringt dich das in deiner Spritzigkeit und Schnelligkeit voran. Es ist natürlich nicht das strukturierte Workout, was man fährt, was man auf der Rolle fährt, was man draußen fährt, und man bewegt sich auch nicht ganz so, ja, ich sag mal, sauber gesteuert in den Bereichen, aber an sich für die maximale Sauerstoffaufnahme oder so, schaden tut das nicht.
Man hat halt je nach Sportart dieses Verletzungsrisiko und muss halt muss halt gucken.
Also auch
also
beim
Tennis.
Also ich
meine, gerade das Umknicken beim Tennis, also es ist jetzt mein zweiter Außenbandriss, der erste war beim Tennis. Also von daher, da geht ja schon auch.
Ja klar, also einmal umknicken natürlich und auch irgendwelche Muskelfaserrisse und Geschichten. Ich sag mal so, diese schnellen Bewegungen, die sind die Muskeln halt irgendwann nicht mehr gewohnt, wenn man viel Rad fährt, wenn man viel die Langstrecken fährt. Entsprechend ist natürlich auch da einfach ein adäquates Warm-up wichtig, das elementar wichtig. Natürlich kann man Glück haben. Ich weiß nicht, inwieweit du dich vor den 10 Minuten Tennis aufgewärmt hast oder einfach gedacht hast, komm, fangen wir mal locker an und dann wird das schon.
Ich dachte wahrscheinlich, wir spielen uns jetzt so locker den Ball zu, aber dann kamen so die internen Rivalitäten zwischen uns. Nimm das, nimm dies. Links, rechts.
Ja gut, da gibt man sich auch nicht gern geschlagen, das kann ich verstehen.
Naja. Ja. Wie sieht es denn bei Sportarten aus, die ein bisschen mehr, ich nenne es jetzt wirklich mal Kontaktsportarten sind? Also du hast vorhin gesagt, Handball hast du früher gespielt. Basketball, wobei beim Basketball ja auch schnell abgepfiffen wird, aber wenn man das jetzt mal so nur unter Freunden spielt, da rempelt man ja schon mal aneinander. Hat das irgendeinen Also hat das einen Benefit für Knochendichte oder ist dieser Benefit durch jegliches Verletzungsrisiko mehr als vom Tisch geregelt?
Wie ist das mit Rugby und American Football
genau, und Kickboxen?
Und wenn man einfach nur wild drauf losrennt.
Ja, einfach auf die Fresse.
einfach auf die Fresse Sportarten. Ja, da würde ich tatsächlich den Benefit der Knochendichte dem Verletzungsrisiko unterordnen.
Okay, schade.
Also Spaßfaktor sei mal so dahingestellt, aber das Verletzungsrisiko ist natürlich einfach viel höher. Und Punkt Knochendichte, gute Knochendichte ist natürlich auch Voraussetzung, um sich dabei nicht so schnell zu verletzen. Sprich, das ist irgendwie so ein bisschen das eine bedingt das andere. Und da würde ich sagen, ist leider das Verletzungsrisiko doch höher als der Benefit von der Knochendichte. Mir ist ehrlicherweise auch die Studienlage zur Knochendichte im Kontaktsport kenne ich nicht so genau. Aber genau an sich, ja, also wie gesagt, Verletzungsrisiko ist einfach immer da, gerade wenn man die Sportart länger nicht unbedingt ausgeübt hat. Also ich muss gestehen, ich habe letzten Winter auch mal wieder Handball gespielt. Dachte, mein Gott, früher habe ich das ja leistungsorientiert gemacht, dann habe ich es jetzt mal 7 Jahre nicht gemacht, aber ich werde das schon noch hinkriegen. Ja, ich habe das schon hingekriegt, aber ich hatte Angst. Ich sage es ganz ehrlich, ich hatte Angst und der Rest der Bande war auch nicht so Fan von Aufwärmen, sondern naja, hier haben wir halt einen Ball und lass uns doch mal irgendwie spielen. Schwierig. Ich hatte Angst um meine Schultern, weil ja, ich bin irgendwie auch im Triathlon zu finden und da sind mir meine Schultern zum Schwimmen doch wichtig, dass die heile bleiben. Und auch Knieproblematiken und so weiter. Kniestabilität, das sind ja einfach auch Voraussetzungen, die es gibt für so Spielsportarten. Und wenn jetzt ein reiner Ausdauersportler in die Spielsportarten geht und vorher nicht das gezielte Kniestabilisationstraining, Beinachsenstabilisationstraining durchgeführt hat, dann ist die Stabilität halt nicht da. Mhm. Und dann hat man einfach schnell so blöde Verletzungen.
Heißt dann aber auch im Umkehrschluss, wenn ich das jetzt im Winter machen wollen würde, zum Beispiel, dass ich auch da, ähnlich wie beim Laufen und Schwimmen, so eine Art Aufbautraining idealerweise erstmal mache. In dem Fall dann halt für Stabi und für auch Sprunggelenke oder sowas, um das überhaupt machen zu können. Verstehe ich das richtig?
Definitiv, ja. Und tatsächlich diese Sprunggelenkstabilisation, Beinachsenstabilisation sind Geschichten, die man auf jeden Fall ganzjährig machen kann und sollte, die halt nie schaden, weil das einfach, also eigentlich für jede Sportart wichtig ist, auch für Verletzungsprävention im Ausdauersport, im Radsport, im Laufsport. Überall nutzen wir unsere Beine, überall haben wir eine hohe Belastung auf die Beine und die Strukturen darin, sprich eine gewisse Stabilität ist nie von Nachteil.
Mhm. Wo du das so sagst, fällt mir gerade wirklich auf, dass ich diesen oder letzten Sommer das ein paar Mal gemerkt habe, nach sehr langen, sehr anspruchsvollen Touren, dass so die Sprunggelenke so ein bisschen, wehtaten oder vielleicht auch nicht mehr, also am nächsten Tag dann nicht mehr so beweglich waren.
Aber nach Radtouren meinst du jetzt?
Nach Radtouren, genau. Mhm. Und da habe ich mich schon manchmal gewundert, so, warum, also da war doch jetzt gar keine Last auf dem Gelenk drauf, aber ja gut, wenn du halt 6 Stunden
du wirst halt auch nicht mehr jünger, ne?
Ja.
setzt ein.
Auf jeden Fall, ja. Wenn du halt 6 Stunden Rad fährst mit, weiß ich nicht, 80 Umdrehungen die Minute, ich bin jetzt ganz schlecht im Kopf rechnen, aber da komme ich auf weit über 1000, entsteht wahrscheinlich auch irgendwas, wo man dann durch Ausgleichssport entsprechend solche Probleme vermeiden kann.
Ja, definitiv. Ich meine, das sehen wir hier auch immer wieder beim Bikefitting. Da schauen wir uns auch Beinachsen an, da schauen wir uns die Stabilität in den Sprunggelenken an. Dazu passen die Glied-Einstellungen. Wie können wir einen Radfahrer überhaupt aufs Rad setzen, entsprechend der körperlichen Voraussetzungen? Und da sehen wir so viele instabile Sprunggelenke, weil es ist ja heutzutage auch so, dass einfach viele Dinge dann ja kurativ mit irgendwelchen Einlagen behandelt werden oder so. Und wenn man halt immer irgendwelche Einlagen trägt und Geschichten, dann ist der Fuß ja immer gestützt. So, wenn man die Geschichten dann aber auszieht und die Stütze nicht mehr hat, dann hat der Fuß oder ne, weder Fußgewölbe noch Fußgelenk die Stabilität, weil es macht ja immer irgendeine passive Struktur für uns. Deshalb bin ich persönlich jetzt auch kein Riesenfan von so Einlagen und so passiven Geschichten, weil das ist eigentlich Bequemlichkeit. Und ich bin an sich eigentlich auch ein bequemer Mensch. Deshalb kenne ich diese ganzen Hilfen natürlich auch und habe auch einiges da selbst schon ausprobiert. Bin aber jetzt tatsächlich so beim Thema Fußstabilisation, Fußgelenkstabilisation, bei Übungen hängen geblieben, beziehungsweise das Einzige, was ich selber mal ausprobiert und für gut befunden habe, was aber auch jetzt im Nachhinein reine Faulheit war, sind so sensomotorische Einlagen, die halt nicht rein stützend wirken, sondern quasi so Triggerpunkte haben, also diese Einlagen haben Triggerpunkte, die dann die Fußmuskulatur so da so Reize setzen sollen, dass die Muskulatur arbeitet, ohne dass man das aktiv ansteuern muss. Und dadurch macht brutalen Muskelkater, diese Einlagen zu tragen. Aber den Muskelkater muss man nicht selber erzeugen, sondern das machen die Einlagen für einen.
Aber also ich gebe Geld dafür aus, dass ich nichts tue und mich hinterher schlecht fühle.
So nämlich. Aber auch, dass der Körper sich anpasst und dass man hinterher stabilere Fußgelenke hat oder stabilere Fußgewölbe oder wo auch immer die Schwächen liegen. Aber wie gesagt, das nur mal so am Rande an sich. Stabilität im Fuß und im Fußgelenk macht immer Sinn, um einfach solchen Erscheinungen, wie du sie hattest, Erik, entgegenzuwirken.
Ich habe noch eine Sportart auf unserer Liste, die ist vielleicht ein bisschen oldschool, weil natürlich in Zeiten, wo es irgendwie immer wärmer wird und immer weniger Schnee gibt, in den meisten oder in den weiten Teilen von Deutschland immer schwieriger wird. Das ist der Skilanglauf. Vielleicht auch, Klammer auf, Ski Alpin, können wir gerne auch noch drüber sprechen. Aber ich kenne es früher noch so, wenn man so Trainingsliteratur gelesen hat, da bestand das Wintertraining immer irgendwie auch aus irgendeiner Skilanglauf-Komponente. Und ja, mittlerweile, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal jetzt außerhalb des Alpenraums irgendwie gescheit Skilanglaufen konnte, weil wirklich so viel Schnee lag, dass auch die Loipen gespurt waren. Was ist der Benefit von Skilanglauf? Warum sollte man das tun, sofern man eben die meteorologischen Möglichkeiten dazu hat?
Sorry, ganz kurz, bevor die Antwort kommt, möchte ich sagen, es gibt ja auch die Möglichkeit von diesem, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber man kann das ja auch in der Ebene mit diesen, also Sommerskilanglauf oder Skiroller oder wie die heißen. Mhm. Also das ist, das soll jetzt nicht den Klimawandel irgendwie in Frage stellen oder als weniger schlimm darstellen, aber die Möglichkeit gibt es ja auch noch.
Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Auch Skilanglauf, eine Alternativsportart, die großartig ist. Wir haben einfach einen super geringen Impact auf Gelenke, auf passive Strukturen. Da sind wir natürlich wieder bei der Thematik Knochendichte. Wie viel Reiz ist das? Aber es ist trotzdem noch mehr Reiz als das reine Radfahren. Und wir können da super Grundlageneinheiten machen bei diesem klassischen norwegischen Skilanglauf. Dann gibt's ja noch das Gating, das ist die etwas intensivere Variante. Da hat man auch super viel Muskulatur im Oberkörper, die mitarbeitet, weil man da einfach einen anderen Stockeinsatz hat. Auch das ist wieder eine sehr technische Sportart, also da macht's schon Sinn, sich das auch einmal richtig zeigen zu lassen, damit es einem nicht immer geht wie dir nach den Rudereinheiten, dass man da irgendwie Tage und Wochen regenerieren muss. Aber diese Mischung aus den beiden Arten des Skilanglaufs ist eine super Alternative fürs Wintertraining. Also gerade das eben norwegische Skilanglaufen ist super für den Fettstoffwechsel, für die Grundlage. Und da kann man tatsächlich auch einfach große Volumen abspulen, ohne ein hohes Verletzungsrisiko einzugehen. Da sind wir dann natürlich wieder bei den Risiken, verpflege ich mich gut, werde ich krank und so weiter. Aber das sind ja die Thematiken, die wir auch im Radsport haben. Also da kann man durchaus auch mal so 3- bis 4-stündige Langlaufeinheiten machen, vorausgesetzt man ist einfach in einem Fitnesszustand und verpflegt sich vernünftig. Das darf man da auch nicht unterschätzen, aber das ist dann echt so rein für den Grundlagenreiz super. Mhm.
denke gerade so, wenn man keinen Schnee hat oder zumindest keine Schneesicherheit, dass man natürlich auch Inlineskates und irgendwie Wanderstöcke quasi zum Skilanglauf-Setup umfunktionieren könnte. Also kam mir jetzt gerade so als
Gedanke. Ja, und die Skiroller halt eben. Also dieses nicht an Schnee gebundene.
Na, das meine ich ja mit Inlineskates. Mhm. Also klassische.
Auf jeden Fall.
Wäre auch eine Variante.
Definitiv. Das ist dann auch so ein bisschen wieder mehr wie dieses Skating. Sprich, schon jetzt auch muskulär für die Beine und so weiter ein bisschen anspruchsvoller. Aber auch da kann man dann wieder super intensive Reize setzen und eben nicht nur an der Grundlage pfeilen. Und hat eben durch die Stöcke auch noch den Reiz im Oberkörper oder in der Muskulatur des Oberkörpers. Genau, von daher auch top. Mhm.
Manche haben ja dann so im Januar, Februar oder vielleicht auch über Weihnachten fährt man irgendwie in die Berge, macht irgendwie Skiurlaub und will sich dort so ein bisschen fit halten. Da habe ich dann jetzt so eine Woche, wo ich dann mal vielleicht dreimal Skilanglaufen gehe. Das ist natürlich ein bisschen wenig, um da jetzt irgendwie mich so dran zu gewöhnen, dass ich da jetzt 3-4 Stunden Trainingseinheit abspulen kann. Wie kann ich denn vielleicht in den Wochen, Monaten zuvor durch andere Sportarten, andere Alternativsportarten, mich auf dieses Skilanglaufen bestmöglich vorbereiten, wenn ich jetzt nicht die Inlineskates und die Nordic Walking Stöcke zweckentfremden möchte?
Ja, da ist tatsächlich auch das klassische Laufen wieder eine gute Alternative, weil man da schon auch von der Muskulatur her ähnliche Muskeln, vielleicht auf eine bisschen andere Funktionsweise oder in einer anderen Funktionsweise, aber trotzdem muskulär ähnlich aufgestellt sein sollte. Genau, und eben auch gerne dann mal das Laufen mit Höhenmetern in Angriff nehmen. Und als Radfahrer hat man eigentlich auch ganz gute Grundvoraussetzungen muskulär, da ganz gut ins Skilaufen reinzukommen. Auch da ist aber natürlich wieder die Verletzungsthematik im Knie oft relativ präsent. Sprich, wenn man vorhat, im Winter eben mal eine Woche Skilaufen zu gehen, wirklich Langlauf zu machen, würde ich auch empfehlen, das Beinachsenstabilisationstraining vorher nicht zu vernachlässigen, damit einfach die Knie muskulär gut gesichert sind und man sich da, selbst wenn es mal irgendwelche unschönen Ausweichbewegungen gibt, nicht direkt irgendwelche Bänder reißt, sondern da einfach ganz gut aufgestellt ist. Und auch da beim Volumen sollte man sich überlegen, muss es gleich die 4-Stunden-Tour sein? Da kann ich vielleicht auch lieber dann so ein Double-Day machen, dass ich morgens eine Stunde gehe und nachmittags eine Stunde mit ausreichend Pause dazwischen. Oder von mir aus auch vormittags 2, nachmittags 1 oder wie auch immer. Auf jeden Fall, das auch innerhalb des Tags einfach auf 2 Einheiten splittet. Dann kriegt man auch viel Volumen, aber hat einfach Zeit zwischendurch zu regenerieren und ja, vor allem auch kognitiv sich wieder zu konzentrieren. Genau.
Mhm. Bei anderen besteht ja auch der Winterurlaub aus DJ Ötzi, Ischgl, Jagertee, Skialpin. Ist Skialpin auch eine geeignete Ausgleichssportart? Weil ich muss sagen, ich habe das mal irgendwann so ein bisschen mal an einem Hang geübt, aber irgendwie war für mich immer so dieses Verletzungsrisiko und diese Horrorgeschichten von Leuten, die dann irgendwie Kreuzbandrisse und irgendwelche Crashes mit anderen Skifahrern auf der Piste hatten, das war mir immer irgendwie nix. Da habe ich gedacht, nee, da gehe ich lieber Skilanglaufen, das ist im Zweifel eh der bessere Reiz. Wie sieht es bei Skialpin aus?
Ja, also diese Kombination Jägertee und Après-Ski und dann aber wieder auf die Piste, das ist einfach hochgefährlich. Und das liegt leider ja nicht nur an einem selbst. Also klar, man selber kann sich bestmöglich vorbereiten, wie gesagt, den Körper mit Kraftübungen und Stabi-Übungen und so weiter bestmöglich vor Verletzungen schützen. Aber Punkt 1, wir wissen nicht, wie sind die Pisten präpariert. Da gibt's immer irgendwelche Löcher und Hügelchen und ich weiß nicht was, die ja einfach ein potenzielles Risiko sind, ne, für Stürze, für Verletzungen, für irgendwelche Missbewegungen, die wir nicht machen wollen. Und die anderen Skifahrer sind natürlich auch ein potenzielles Risiko. Na, nur weil wir nicht den Jägertee getrunken haben, kann es natürlich trotzdem sein, dass die mittags schon den, weiß ich nicht, heißen Eierlikör und keine Ahnung, was es da alles gibt, runtergekippt haben und dann nicht mehr so ganz klar sind und dich dann doch einfach auch mal mitnehmen. Völlig unbeabsichtigt, aber da muss ich auch sagen, jetzt hier gerade bei den Athleten hier am Institut haben sich jetzt im letzten Winter, das ist ja so der erste Winter gewesen, so nach Corona, wo wirklich alles wieder so richtig befreit war und alle das super fanden, wieder Ski zu fahren und Après-Ski und ich nehme alles mit, was ja auch total cool ist, wenn wir an die mentale Komponente denken. Aber so rein physiologisch ist da einfach ein extrem hohes Verletzungsrisiko. Also wir hatten viele Kreuzbandrisse, auch im Kollegenkreis. Und also da nur einen, aber trotzdem, ja, ist schon ein sehr präsentes Thema.
Mhm. Steckt diesem oder steht diesem erhöhten Risiko und wenigstens ein Benefit physiologisch dahinter? Oder ist der auch da wieder ja eher gering und lieber Skilanglauf machen?
Ja, also wenn ich eins von beidem empfehlen sollte, dann würde ich sagen eher Skilanglauf machen, weil das rein physiologisch einfach mehr bringt. Also rein, wenn wir uns jetzt kardiovaskulär die Vorteile, metabolisch die Vorteile anschauen. Muskulär ist natürlich Ski alpin, gerade für die Oberschenkelmuskulatur, für die Gesäßmuskulatur, eine super Vorbereitung fürs Radfahren. Genau, das muss man schon auch sagen. Aber ich glaube, da muss man für sich so ein bisschen abwägen, wo sind vielleicht auch meine Stärken, wo sind meine Schwächen, an denen ich arbeiten möchte, wie viel Risiko möchte ich eingehen und genau.
Mhm. Mhm. Wir hatten eben so ein bisschen im Spaß dieses, man wird ja nicht jünger, aber da ist ja leider doch tatsächlich auch was dran. Kann man irgendwie so eine pauschale Aussage treffen von wegen, ja, diese Alternativsportarten, diese Ausgleichssportarten, je älter man wird, umso wichtiger ist es auch? Oder steigt der Anteil, also ich meine, letztlich wollen wir alle Fahrrad fahren, steigt der Anteil quasi von Ausgleichssport zu Fahrradfahren gar nicht an im fortschreitenden Alter? Also muss man den nicht künstlich oder eventuell auch gegen eigentlich die eigenen Vorlieben hochsetzen?
Man muss den eigentlich nicht künstlich hochsetzen, vorausgesetzt, man fängt früh genug damit an. Die Frage ist halt, da sind wir wieder beim Thema, was mache ich denn auf dem Rad? Bin ich jetzt Profisportler? Bin ich ambitionierter Breitensportler? Bin ich absoluter Hobbyfahrer, der einfach nur Spaß in der Sonne haben möchte? Da muss man dann einfach ansetzen und gucken, was habe ich bis jetzt gemacht? Ich sag mal, so hart das auch klingt, aber wie verbraucht ist mein Körper? Was kann ich dem zumuten? Und wie viele Alternativen brauche ich? Wenn man von vornherein, vom jungen Alter an, immer einen gesunden Ausgleich hat von reinem Radfahren und oder eine gesunde Balance zwischen reinem Radfahren und Alternativsport, dann muss anteilig der Alternativsport gar nicht unbedingt ansteigen. Aber wenn man jetzt in jungen Jahren nur aufs Racen aus ist und vielleicht den Alternativsport ein bisschen vernachlässigt hat und dann einfach die Wehwehchen aufkommen, dann sollte natürlich der Anteil an Alternativsport ein bisschen hochgefahren werden. Und noch ein Punkt ist da einfach auch die Regeneration. Also das ist einfach was, was man leider so sagen muss. Je älter man wird, desto mehr regenerieren. Desto mehr muss man regenerieren. Also das erlebe ich selber hier auch irgendwie tagtäglich mit, muss man immer vorsichtig sein jetzt, was man sagt. Aber ich sag mal mit den Sportlern, ja, ich würde sagen, das fängt ab 40 an. Das ist natürlich individuell auch ein bisschen unterschiedlich, aber ich würde sagen, so ab den Athleten, so ja, ab den 40ern, die sagen alle, mein Gott, ich kann ja noch trainieren wie früher, aber ich regeneriere ja gar nicht mehr so. Das heißt, da muss man einfach insgesamt an Volumen rausnehmen. Gar nicht, weil das Training zu hart ist, sondern weil die Regenerationszeiten dazwischen zu kurz sind. Entsprechend ist das Gesamtvolumen geringer, wenn man es sinnvoll macht. Und dann sind natürlich auch die Alternativsportanteile oder das absolute, das absolute Volumen an Alternativsport ist dann einfach geringer, weil das Gesamttrainingsvolumen nicht mehr ganz so hoch sein kann, wenn man noch ausreichend regenerieren möchte.
Wenn man, wir haben ja schon gesagt, Alternativsport am besten nicht nur im Winter machen, auch wenn das im Winter vielleicht nochmal einen anderen Stellenwert bekommt. Aber wenn ich jetzt ein Radsportler bin, der ja auch an Wettkämpfen teilnimmt und der vielleicht das eine oder andere Jedermannrennen im Sommer fährt oder vielleicht auch einen Radmarathon, sollte man das dann in den 2-3 Wochen vor dem Event trotzdem ganz zurückfahren? Weil ich habe früher mal irgendwann gelesen, so zum Beispiel beim Krafttraining, dass man das eigentlich so in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung nicht mehr machen soll. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ist es beim Laufen? Kann ich jetzt eine Woche vor dem Radmarathon nochmal eine Stunde laufen gehen? Oder würdest du sagen, besser nicht und wirklich dann nur noch auf das Rad fokussieren?
Ich sage mal so, wenn man jetzt von einem Radmarathon spricht, 1-2 Wochen davor, ist jetzt mal unter uns gesagt, eh relativ egal, was man macht. Also das Training sollte ja eigentlich sowieso so 2 Wochen davor gelaufen sein. Die 2 Wochen davor dienen nur noch dazu, die Form zu erhalten, zu regenerieren und den Körper bestmöglich auf den bevorstehenden Wettkampf vorzubereiten. Den großen Kraftreiz würde ich da auch nicht mehr setzen. Also da ist einfach das Risiko auf Verletzungen, auf Muskelkater, auf zu starke Ermüdung zu hoch. Aber jetzt mal noch eine lockere Runde laufen gehen, vorausgesetzt, der Körper ist es gewohnt. Also nicht 2 Wochen vorher zu überlegen, ich muss die Radumfänge jetzt runterfahren. Da war doch was mit dem Alternativsport, dann gehe ich halt stattdessen jetzt mal eine Stunde laufen. Nein, besser nicht. Aber wenn eben das Laufen an sich zum Training dazugehört in einem gewissen Umfang, ist es auf jeden Fall möglich, dann eben quasi in dieser Taperingsphase nochmal kurze Laufeinheiten einzubauen und zu sagen, okay, irgendwie noch mal eine halbe Stunde in der Mittagspause, wie du so schön gesagt hast oder so, kein Problem.
Ja. Genau. Ich würde sagen, Alternativsport steht auch in diesem Winter bei uns, Moritz, glaube ich, wieder.
Ich hole gleich auf jeden Fall Rudergerät wieder raus.
Das Rudergerät, genau. ich mache mich gleich fertig fürs Laufen.
Perfekt.
Und vielleicht überlege ich mir das nochmal mit dem Schwimmbad, weil das hat mich damals irgendwie beim Schwimmen hat mich immer gestört, dieses
Das viele Wasser
und diese, so du musst dann zum Schwimmbad hinfahren, dann musst du dich irgendwie umziehen, dann schwimmst du da irgendwie eine halbe Stunde, dann ist irgendwie alles nass, dann musst du dich abtrocknen, umziehen, wieder nach Hause. Da habe ich immer gedacht, nee, da kann ich auch Radfahren gehen.
Schwimmen ist schon eine aktive Entscheidung, sage ich immer. Mhm. Das macht man nicht aus Versehen.
Ja, aber ja, also es macht dann einfach auch Spaß, mal andere Sachen zu machen und das vielleicht auch mal dann durch eine Saison hindurch zumindest mal auszuprobieren, langfristig die Benefits zu nutzen.
Ja, aber fragen wir auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist denn eure Alternativsportart Nummer 1 und haben wir vielleicht irgendeinen Geheimtipp nicht genannt, den ihr aber schon seit Jahren praktiziert und der mega cool ist, dann schreibt uns das gerne an podcast@roadbike.de.
Ich überlege gerade, ob Roadbike-Lesen eine Alternativsportart ist. Ich meine, du musst das Heft vor dir halten, du musst die Seiten umblättern, das geht doch bestimmt auf die Rumpfmuskulatur.
Ja, und definitiv. Das ist gut für den Kopf.
Das ist gut für den Kopf, ja. Stimmt.
Manche Schwimmbäder haben ja auch noch so Wellnessbereiche, in denen man das dann wunderbar machen kann.
Stimmt. Ach, und wo wir es gerade, so ein Zufall, wo wir es gerade davon haben, es ist ganz neu erschienen, unser Sonderheft mit dem Testjahrbuch 55 Rennräder aller Kategorien haben wir getestet. Und die finden sich gebündelt in unserem Sonderheft, was derzeit am Kiosk liegt. Also auch da, wenn ihr in der Winterzeit jetzt schwelgen wollt oder euch auf den allerneuesten Stand der Rennradtechnik bringen wollt oder wenn ihr ganz konkret eine Kaufentscheidung ins Haus stehen habt, dann klare Empfehlung, mal in dieses Sonderheft reinzuschauen.
Dann danke euch fürs Zuhören und vielen Dank, Hanna, an dich, dass du uns da den ein oder anderen Tipp gegeben hast. Und ich glaube, Moritz und ich haben viel gelernt und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer heute auch.
Ja, vielen Dank euch.
Auf jeden Fall Expertise, wenn ihr mit Hanna direkt ins Gespräch kommen wollt für eure Alternativsportplanung oder auch allgemein für die Trainingsplanung bei IQ Athletic in Frankfurt.
Genau.
Genau. Ja, vielen Dank euch.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Faszination Rennrad. der Roadbike-Podcast.